Schönen guten Tag, Herr Hirschfelder.
Ja, hallo, schönen guten Tag. Ein schwieriges Feld, ein interessantes Feld. Zunächst muss man vorausschicken, wir haben eine ganz schwierige Forschungslage, weil es ganz viele parallele Untersuchungen gibt, die sich teilweise auch widersprechen, die aber einen gemeinsamen Kern haben, nämlich es gibt bestimmte Allergien und Unverträglichkeiten und es gibt Intoleranzen und es gibt Schwachtoleranzen und gefühlt ist unsere Unverträglichkeit viel größer, als sie ist real ist.
Was ist denn genau der Unterschied zwischen einer Allergie und einer Unverträglichkeit?
Eine Allergie ruft eine sofortige körperliche Reaktion hervor, etwa einen Ausschlag oder auch eine Schwellung etwa der Atemwege, sodass man sofort ein körperliches Problem bekommt oder auch ein gravierendes Problem bekommt bei einer Allergie bis hin zum Tod, etwa wenn ich an den Bienenstich denke. Bei einer Unverträglichkeit vertrage ich Sachen nicht so gut. Das heißt, ich bekomme etwa Blähungen oder Völlegefühl und so weiter. Im Grunde haben wir zum Beispiel alle eine Alkoholunverträglichkeit. Wir haben nämlich dann Kopfschmerzen, wenn wir zu viel trinken und so weiter. Das sind aber zwei Paar Schuhe. Entscheidend ist, dass es im Bewusstsein einer breiten Bevölkerung und vor allem jüngerer Menschen, das heißt der unter 30-Jährigen, Mode geworden ist, über Dinge der Ernährung nachzudenken, viel zu sprechen und dann kommt man eben auf Krankheiten, die man vielleicht gar nicht hat. Das war übrigens in der Geschichte der Medizin und der Krankheiten immer so. Krankheiten haben auch Konjunkturen.
Wenn wir jetzt zum Beispiel uns mal die Laktoseintoleranz anschauen, ich kann mich aus meiner Kindheit nicht daran erinnern, dass irgendjemand die hatte. Heutzutage scheint es aber jeder Zweite zu haben. Ist das nur ein Trend?
Ja, medial gefühlt ist es tatsächlich jeder Zweite. Es gibt jetzt ganz neue Studien, die sagen, es sind doch möglicherweise bis zu 15% der Bevölkerung. Eine Größenordnung von 10 ist gar nicht so unwahrscheinlich. Das hat mehrere Gründe. Einmal waren wir in der alten Gesellschaft des 20. Jahrhunderts ethnisch homogener. Inzwischen sind viele Menschen zu uns gekommen, die eben tatsächlich eine Laktoseintoleranz haben. Das sind vor allem Menschen aus Afrika, aus dem südlichen und südwestlichen Afrika, aber vor allem Menschen aus Asien haben tatsächlich eine wesentlich höhere Laktoseintoleranz, das ist das eine. Und das andere ist, kann man noch hinzufügen, früher war es so, wenn jemand eine Intoleranz hatte, dann hat man vielleicht gesagt, stell dich nicht so an, das macht ja nichts und die Menschen haben lange Bauchweh gehabt oder Verdauungsprobleme. Man hat das nicht recht ernst genommen. Heute nehmen wir diese Dinge zum Glück ernst. Aber es steckt eben auch ein kultureller Mechanismus dahinter.
Was ist denn der kulturelle Mechanismus? Also Sie erforschen ja Essenstrends. Was kann man da allgemeiner sagen?
Ja, wir können allgemein sagen, dass wir im 20. Jahrhundert im ideologischen Zeitalter waren. Man hat seine Weltanschauung und seine Verortung in der Gesellschaft darüber ausgedrückt, dass man sich zu einem politischen Bekenntnis bekannt hat. Man war entweder rechts oder links. Das hat unsere Parteienlandschaft geprägt. Man war für den Sozialismus oder für den Kapitalismus. Und das war dann die Hauptnarrative der Gesellschaft. Viele Menschen haben sich andauernd darüber unterhalten. Inzwischen sind diese ideologischen Grabenkämpfe vorbei und wir möchten uns aber als Individuum trotzdem in dieser Welt verorten. Wir gehen also hin und suchen uns neue Ordnungskriterien und in einer modernen Lebensstilgesellschaft sind es eben dann vor allem die Ernährungsstile, über die wir uns definieren. Das heißt, ich bin in einer modernen Gesellschaft und möchte mich vorstellen bei jemandem. Ich sage nicht mehr, bin ich rechts oder links, abends auf der Party oder im Club, sondern ich sage, mein Interesse ist Ernährung und ich bin für die Rettung der Welt durch anderes Essen oder ich möchte meinen Körper optimieren durch besondere Eiweißernährung oder die Paleo-Ernährung oder ich habe ganz viele Allergien. Da hat man einen Gesprächsstoff gefunden und kann sich in seinem sozialen Umfeld und in der Gesellschaft verorten.
Also weg von der Zeitung und hin zu den Foodblogs, würden Sie sagen? Das klingt ein bisschen idiotisch, ehrlich gesagt.
Ja, faktisch ist es aber so, wenn ich in den Hörsaal reinfrage und da sind 100 oder 150 Leute, die in der Regel zwischen 19 und 25 oder 28 Jahre alt sind und ich frage die Leute, wer im Augenblick Zeitung liest oder heute schon gelesen hat, da haben wir eine Quote von 1 oder 2 oder 3%, die Leute, die später mal Funktionäre werden wollen. Das sieht bei den Foodblogs ganz anders aus. Wir haben neulich uns mit der digitalen Erforschung von Foodblogs beschäftigt und haben gesehen, wir haben einzelne Foodblogs oder Foren oder die ganzen verschiedenen sozialen Netzwerke, die eine Traffic-Quote haben von mehreren 100.000 Einträgen in kurzer Zeit. Menschen stellen ihr Essen online, diskutieren über Rezepte, also der Kommunikationstraffic in unserer Gesellschaft für die unter 30-Jährigen, der läuft wesentlich mehr über das Thema Food im Netz ab als über die Süddeutsche und die Zeit.
Okay, also sind wir empfänglich auf jeden Fall für neue Essenstrends, aber wie entsteht denn so ein Trend? Wer ist da Trendsetter?
Das ist ganz schwer zu sagen. Man hat ja manchmal den Verdacht, ein Trend entsteht durch die Industrie und wird von oben nach unten diffundiert. Das gibt es auch. Denken Sie 2012, 2013 an den großen Bubble-Tea-Trend. Da gab es Anbieter, die haben das gebracht. Kleine Unternehmen, Franchiser haben gesagt, ich mache jetzt auch so einen Laden auf. Ich habe damals gedacht, um Gottes Willen, bald ernähren wir uns alle nur noch von Bubble-Tea. Das ist aber in sich zusammengebrochen. Stabile Trends entstehen eigentlich aus einem Bedürfnis heraus. Eine Gesellschaft hat eine Ausgangssituation, in der dann tatsächlich etwas fehlt, der Trend zur Gesundheit. Damit ist geboren vegetarische Ernährung und vegane Ernährung. Menschen wollen dünner werden. Das Grundmuster, was dem zugrunde liegt, ist ja, dass Menschen in einer Zeit, die sie als unsicher empfinden und die Arbeitsplätze unsicher sind, es keine Lebensstellungen mehr gibt, vor allem jüngere Menschen glauben, dass sie fit sein möchten für diesen Arbeitsmarkt. Junge Leute versuchen fit zu sein und suchen sich dann eben Ernährungstrends, die langsam entstehen und docken da an und was zur Gesellschaft passt, setzt sich durch.
Aber die Industrie hat ja auch einen Vorteil von diesen Trends.
Ja, einerseits. Einerseits kann sie Produkte bereitstellen, andererseits ist die Industrie in einer schwierigen Situation. Sie entwirft Produkte, die kommen am Markt nicht an und vor allem ein Trend ist anders als eine langfristige Entwicklung eine Sache, die Moden unterliegt. Es entsteht ein neuer Trend, der wird ganz in, er ist in einer bestimmten Schicht in, er wird in einer breiteren Schicht in und er wird durch einen anderen Trend abgelöst. Das hat man vor 2, 3 Jahren gesehen, als aromatisierte Biere auf den Markt gekommen sind für die Brauerei. Eine schwierige Sache. Man entwickelt ein aromatisiertes Bier mit einem Fruchtgeschmack zur Marktreife, hat gerade eine Produktionslinie aufgebaut, dafür große Werbung gemacht, dann bricht das in sich zusammen, weil der Craft-Bier-Trend kommt und man kann von vorne anfangen. Die Industrie ist einerseits Treiber, vor allem aber auch Getriebener durch diese Entwicklungen.
Viele Menschen sprechen über ihre Lebensmittelallergien und Unverträglichkeiten, doch eine Studie hat jetzt herausgefunden, dass 20-30% der Befragten denken, an einer Unverträglichkeit zu leiden, aber nur ein Viertel wirklich eine Unverträglichkeit hat. Ob man da von einem Trend sprechen kann und wieso ein Lebensmitteltrend überhaupt entsteht, darüber habe ich mit Gunther Hirschfelder von der Universität Regensburg gesprochen. Er beschäftigt sich mit Essenskultur und Geschichte. Vielen Dank.
Ja, gerne. Tschüss.